Deutschlandfunk. DLF-Magazin. Unsere Themen heute:
Weniger Platz für Kinder. Die Spielflächen in der Stadt schrumpfen. Stuttgarter Klimawandel. Dieselgrün à la Kretschmann in der Kritik. Nach den Wahlen. Wie Avantgarde ist der Osten? Heute mit Ulrike Winkelmann.
Herzlich willkommen zu dieser Sendung. Günstige Wohnungen sind knapp, Wohnraum ist Spekulationsware, mehr Menschen wollen in die Städte. Die Diskussion darüber, wie lange Normal- und Geringverdiener sich das Leben in der Stadt unter solchen Umständen noch leisten können, hält an. Eine Parole zur Schaffung von Wohnraum lautet: Nachverdichten, soll heißen, Wohnungen noch in die kleinste Lücke bauen. Dass dies auch Nachteile hat, das wissen nicht nur die Nachbarn, denen die oft schon spärliche Aussicht zubetoniert wird, sondern das bekommen gerade auch die Kinder in den Städten zu spüren. So hat etwa der enorme Zuzug nach Berlin dazu geführt, dass sich die Spielfläche für Kinder und Jugendliche dort in weniger als 20 Jahren um ein sattes Viertel verringert hat. In einer Straße in Berlin-Kreuzberg hat man nun eine erste Antwort darauf gefunden. Kinder statt Autos. An einem von 7 Tagen jedenfalls. Anja Nehls berichtet.
Mitten auf der Straße liefern sich ein paar Dreijährige ein Bobbycar-Rennen. 3 Mädchen haben einen Slalom-Parcours für Fahrräder aufgebaut. Autos fahren an diesem Mittwochnachmittag nicht durch die Bürgstraße im Berliner Bezirk Kreuzberg. Jede Woche einmal ist diese Straße von 14 bis 18 Uhr keine Autostraße, sondern eine temporäre Spielstraße. Nora, Lucy und Paula, zwischen 6 und 8 Jahren alt, sind begeistert.
Ich finde es eigentlich toll, dass man halt hier auch, weil es eigentlich eine Straße ist, einfach hier rumlaufen kann.
Man kann hier mit diesem Verkehrshütchen spielen, mit kleinen Fahrzeugen spielen und mit Kreide malen. Und da vorne machen die auch immer was mit Schnüren.
Man kann hier mit vielen Geräten rumfahren, ohne dass die Autos halt einstören.
Die Bürgstraße ist die erste funktionierende temporäre Spielstraße in Berlin. In Pankow war ein Projekt an den Anwohnern gescheitert. Hier haben die Nachbarn nichts dagegen. Der Besitzer eines stehengebliebenen Wagens entschuldigt sich bei den Kindern. Sein Mitbewohner sei versehentlich mit dem Autoschlüssel verreist. Kein Problem, niemand holt den Abschleppwagen. Stefan Gelbhaar, Bundestagsabgeordneter für die Grünen, hat die Sache unterstützt.
Kinder brauchen nicht immer viel, ne? Aber Platz brauchen sie halt schon. Wenn man jetzt auf dem Dorf wäre, da wäre eine temporäre Spielstraße wahrscheinlich nicht so sinnvoll. Oder wenn ein großer, schöner Spielplatz gleich nebenan wäre. Aber hier ist halt so, hier sind Kinderläden und Kitas direkt nebendran. Hier in Kreuzberg ist es ein bisschen enger und das ist genau die Möglichkeit, dann den Raum anders zu nutzen.
Weil Spielflächen für Kinder immer knapper werden, besonders in Innenstädten. Berlin zum Beispiel wächst, es werden mehr Kinder geboren, aber die Spielfläche für Kinder nimmt seit vielen Jahren kontinuierlich ab. 0,8 Quadratmeter pro Einwohner gab es im Jahr 2000, inzwischen sind es nur noch 0,6. Ja. Dabei schreibt das Berliner Spielplatzgesetz von 1979, ein deutsches Unikum, eigentlich einen Quadratmeter pro Einwohner vor. Eingehalten wird es allerdings nicht, beklagt Claudia Neumann vom Deutschen Kinderhilfswerk.
Und natürlich brauchen wir dieses Draußenspielen, weil Kinder, die draußen spielen, die sich richtig austoben können, die Flächen haben, um zu toben, auch zufällige Begegnungen draußen haben mit anderen Kindern, sich natürlich ganz anders entwickeln als Kinder, die dann jetzt nur im Zimmer sitzen. Also wir haben auch einen starken Bewegungsmangel in Deutschland bei den Kindern. Und da müssen wir einfach den Rahmen schaffen. Und dazu gehört natürlich die Stadt und die Verkehrsplanung.
Die Konkurrenz um Flächen ist in den Städten besonders groß. Aussagekräftige Vergleichszahlen gibt es nicht. Die 3,5 Millionen Stadt Berlin hat 1840 Spielplätze. Der dicht besiedelte Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hat 170 davon. Die zuständigen Grünflächenämter haben Probleme mit Vandalismus, Müll und neuerdings auch mit dem Klimawandel, weil Holzspielgeräte viel häufiger von Pilzen befallen werden. Wenn es für Kinder nicht mal Schulen oder Kitas gäbe, müsse ein neuer Spielplatz eben hinten anstehen, bedauert der grüne Kreuzberger Bezirksstadtrat Florian Schmidt. Raum zum Spielen könne nur gewonnen werden, wenn man ihn anderen Nutzern wegnehme, zum Beispiel den Autos.
Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man dann ganze Abschnitte von der Straße als Spielplatz darstellt. So eine Art Pocket-Spielplätze. Das haben wir in anderen Städten viel mehr. In Barcelona zum Beispiel gibt es eben ganz viele Kleinstspielplätze, die sehr gut auch abgesichert sind, aber die eben in den Straßen sind. und nicht irgendwie in der Baulücke oder im Park oder auf einem großen Platz.
Bei Neubauprojekten auf Flächen, die dem Land gehören, will der Bezirksstadtrat künftig auf öffentliche Spielflächen achten. Ursula Krickel vom Deutschen Städte- und Gemeindebund will auch private Bauherren in die Pflicht nehmen. Fast in jeder Kommune gäbe es Regeln, nach denen bei neu gebauten Wohnungen auch Spielplätze in bestimmtem Maß mitgeplant werden sollen. In Berlin müssen bei Projekten mit mehr als 6 Wohnungen je Wohneinheit 4 Quadratmeter Spielfläche geschaffen werden.
Also seit einiger Zeit beobachten wir auch mit Sorge, dass insbesondere auch private Bauträger von Mehrfamilienhäusern ihrer Pflicht zum Spielplatzbau nicht mehr in dem ausreichenden Maße nachkommen, was den Druck auf die verbleibenden öffentlichen Spielräume zusätzlich erhöht.
Es gibt für Bauherren jede Menge Ausnahmeregelungen. Besser als neue Spielplätze seien sowieso spieltaugliche städtische Bereiche, meint Claudia Neumann vom Deutschen Kinderhilfswerk.
Spielen soll ja nicht nur auf Spielplätzen stattfinden. Also von daher wäre unser Ideal natürlich ein ganzes Netz aus verschiedenen Räumen, die die Kinder und Jugendlichen nutzen können. Spielplätze, naturnahe Außenräume, Straßen, Gehwege, Plätze, Wäldchen, am Bachlauf, der Kletterbaum, all das soll zum Spielen einladen.
Kinder und Jugendliche müssten eine Rolle in der Stadt- und Verkehrsplanung spielen, meint der Kreuzberger Bezirksstadtrat Florian Schmidt. Die Flächen seien einfach ungerecht zugunsten der Autos verteilt. Mit mehr Personal könnten auch Schulhöfe nachmittags zum Spielen geöffnet werden. Ursula Krickel vom Deutschen Städte- und Gemeindebund.
Gerade in Wohngebieten, wo vor 20 Jahren junge Familien eingezogen sind, sind die Kinder heute vielfach aus dem Haus und bestehende Spielplätze verweisen. Viele Kommunen haben deshalb bereits heute neue Konzepte entwickelt, weg von reinen Spielplätzen hin zu Mehrgenerationenplätzen, auf dem alle Familien, gerade auch Ältere, dann gerne Zeit verbringen.
So wie in der Kreuzberger Bürgstraße. An diesem Spielstraßenmittwoch ist Helga Hartmann extra mit ihrem Rollstuhl auf die Straße gekommen.
Weil ich finde, dass alte Leute und Omas und Kinder auf die Straße gehören. Die alten Leute, weil sie was vom Leben haben, und Kinder halten uns jung. Und deswegen finde ich das obercool.
Ein Beitrag war das von Anja Nehls aus Berlin-Kreuzberg.
Erst die Arbeit, dann das Spiel.
Der Paragraph 15 des Soldatengesetzes besagt in Absatz 4, ein Soldat darf als Vorgesetzter seine Untergebenen nicht für oder gegen eine politische Meinung beeinflussen. Das hört sich nach einer klaren Sachlage an. Keine Politik bei der Bundeswehr. Doch kennt die Bundeswehr ja auch das Prinzip der inneren Führung, wonach der Soldat ein Staatsbürger in Uniform sein soll und den Werten des Grundgesetzes verpflichtet ist. Weil die Abkehr vom Kadavergehorsam und generell von allem, was bis 1945 deutsche Militärtradition war, der Bundeswehr so wichtig ist, hat sie sogar ein Zentrum innere Führung mit Sitz in Koblenz, zuständig für die politische Bildung der Truppe. Der Chef dieses Zentrums ist Generalmajor Reinhard Zudrop und der hat aktuell Ärger. Denn er soll Ende Juni in einer internen Versammlung erklärt haben, dass die AfD für ihn nicht wählbar sei. Worin wiederum jemand aus dem Publikum einen Verstoß gegen das Soldatengesetz erkannt haben will. Mit unserem Sicherheitsexperten Markus Pindur habe ich darüber gesprochen, ob der Generalmajor das sagen durfte und was der Stand der Dinge ist.
Wir wissen, dass dieser Vorgang zurzeit beim Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages liegt, bei Hans-Peter Bartels. Dort wird er auch geprüft. Beim Wehrbeauftragten darf sich ja jeder Bundeswehrsoldat und jede Bundeswehrsoldatin beschweren, wenn irgendetwas nicht stimmt. Und das war wohl hier der Fall. Vom Wehrbeauftragten selbst gibt es allerdings während der laufenden Prüfung keine weiteren Stellungnahmen.
Es hieß doch aber auch, der Generalinspekteur der Bundeswehr werde jetzt erstmal Leute befragen, oder?
Das ist richtig. Diese Eingabe an den Wehrbeauftragten Bartels ist nämlich offenbar gezielt an den AfD-Abgeordneten Rüdiger Lukassen durchgestochen worden. Und der hat den Vorgang dann öffentlich gemacht und einen Brief an die Verteidigungsministerin geschrieben, in der er die sofortige Suspendierung des Generalmajors Zudrop forderte. Das sieht schon sehr orchestriert aus, zumal sich dann auch ein angeblicher Zeuge dieses Vorfalles gemeldet hat bei einer Zeitung. Das war für uns aber nicht überprüfbar. Und jetzt ermittelt der Generalinspekteur der Bundeswehr Eberhard Zorn, was es denn mit diesen Vorwürfen gegen den Leiter des Zentrums Innere Führung auf sich hat. Dieses Zentrum, muss man sagen, das ist die größte Bildungseinrichtung der Bundeswehr. Und der Leiter Zudrop ist dort schon seit längerem. Es ist offenbar unstrittig, dass er auf einer internen Dienstversammlung, wie es heißt, mit Weiterbildung gesagt hat, dass er persönlich die AfD nicht wählen könne, da diese in Teilen eindeutig extremistische Positionen vertrete. Zudrop habe, so hieß es dann aber weiter, den Anwesenden empfohlen, sich kritisch mit allen Parteiprogrammen auseinanderzusetzen, auch mit dem der AfD. Und diese Äußerungen scheinen zunächst einmal natürlich, wie Sie das angesprochen haben, im Widerspruch zu dem eingangs zitierten Paragraph 15 Absatz 4 des Soldatengesetzes zu stehen. Ein Soldat darf als Vorgesetzter seine Untergebenen nicht für oder gegen eine politische Meinung beeinflussen. Ob das aber tatsächlich hier der Fall ist, daran gibt es dann doch berechtigte Zweifel.
Zumal der Status der AfD, ist sie bloß rechtsnational oder eben auch oder in Teilen rechtsextrem, noch erstens gar nicht gefestigt ist und zweitens nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch zwischen staatlichen Behörden umstritten ist. Wäre es da nicht sogar als Aufgabe des Zentrums Innere Führung zu bezeichnen, auch zu einer eigenen Einschätzung zu gelangen?
Das muss man in der Tat fragen, denn an der Verfassungstreue weiter Teile dieser Partei gibt es eben berechtigte Zweifel. Die ganze Begrifflichkeit vieler AfD-Funktionäre drückt ein ethnisch-biologistisches Staats- und Bürgerverständnis aus, das dem Grundgesetz und dem Nichtdiskriminierungsgebot klar widerspricht. Viele AfD-Funktionäre, wie zum Beispiel der brandenburgische AfD-Landeschef Kalbitz, haben sich in neonazistischen Kreisen herumgetrieben, bevor sie eine Karrierechance in der AfD erkannten. Und das Wichtigste ist aber vielleicht, all das hat der Bundesverfassungsschutz zu einem großen Bild zusammengefügt und dann den sogenannten Flügel der Partei, also die Sammlung der klaren Rechtsextremisten innerhalb der AfD, zu einem Prüffall erklärt. Und das muss natürlich auch im Zentrum Innere Führung zur Sprache gebracht, benannt und eben auch bewertet werden. Das gehört zur politischen Bildung. Und dann kommt auch noch ein weiterer Paragraph aus dem Soldatengesetz ins Spiel, nämlich der Paragraph 8. Da heißt es, der Soldat muss die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes anerkennen und durch sein gesamtes Verhalten für ihre Erhaltung eintreten. Und das hat Generalmajor Zudrop ja eindeutig getan.
Was weiß man denn darüber, ob es bei der Versammlung, auf der Zudrop sprach, möglicherweise um die jüngsten Enthüllungen zu den Verbindungen von Bundeswehrleuten ins rechtsradikale, rechtsextreme Milieu ging? Möglicherweise hat man im Zentrum Innere Führung ja sogar den Eindruck, dass es langsam Zeit wird, manchen Auswüchsen auch entgegenzutreten oder gegenzusteuern.
Also über dieses Gespräch, über den Rahmen und den Umfang dieses Gespräches und dieser Fortbildung ist nichts bekannt, außer eben den Teilen, die sich auf die Äußerungen von Zudrop gegenüber der AfD beziehen. Und Zudrops Ausgangspunkt, das wissen wir, war wiederum eine Äußerung des CDU-Politikers Friedrich Merz, der in der Bild-Zeitung vor wenigen Wochen davor gewarnt hatte, dass die Union nicht weite Kreise von Bundeswehr und Polizei an die AfD verlieren dürfe. Und über diese Äußerung und die ihr zugrunde liegende Unterstellung, dass nämlich Bundeswehrsoldaten besonders anfällig seien für AfD-Propaganda, darüber hatte sich Zudrop wohl erregt. Und das war der Ausgangspunkt seiner Stellungnahme. Er persönlich könne sich nie vorstellen, die AfD zu wählen. Was die Auswüchse bei der Bundeswehr anbelangt, Da gab es immer wieder Befürchtungen und das ist natürlich, macht Sorge, wenn Soldaten offenbaren, dass sie eine extremistische Gesinnung haben. Da ist jeder Einzelfall wichtig und muss überprüft werden. Aber bislang haben sich also Spekulationen über größere rechtsextreme Netzwerke nicht bestätigt. Laut Wehrbericht wurden 2018 290 Vorgänge, meldepflichtige Vorgänge, wie es so schön heißt, überprüft. 11 Soldaten wurden 2018 wegen rechtsextremistischer Umtriebe aus der Bundeswehr entfernt. Und man muss auch sagen, dass jeder einzelne Bundeswehrbewerber mittlerweile vom MAD auf eine extremistische Gesinnung hin überprüft wird.
Gab es denn eigentlich vergleichbare Auseinandersetzungen schon in der Vergangenheit? Das ist ja nicht das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass eine Partei mit solchen Neigungen wie die AfD in die Parlamente rückt.
Das ist richtig, das ist nicht das erste Mal, aber ich habe einen ähnlich gelagerten Fall nicht finden können. Ich glaube, die anderen rechtsradikalen Parteien, da gibt es zu nennen die Republikaner oder vielleicht die NPD, die waren immer kleiner und die hatten auch weniger politisches Geschick, sich so etwas zunutze zu machen. Das ist eine neue Qualität mit diesem gezielten Angriff auch auf den Leiter der Führungsakademie, der inneren Führung der Bundeswehr.
Ein Gespräch war das mit dem Deutschlandfunk-Korrespondenten für Sicherheitspolitik, Markus Pindur. Wie weit politisches Reden und politisches Handeln auseinanderklaffen können, zeigt sich aktuell besonders beim Thema Energiewende unter Kapitel Windkraft. Wenige Ministerpräsidenten kommen inzwischen ohne das Bekenntnis zu erneuerbaren Energien aus. Doch was in den Bundesländern passiert, scheint damit nicht viel zu tun zu haben. In vielen Ländern etwa wurden die Auflagen für Windräder so verändert, dass keine mehr gebaut werden können. Die Bundesregierung hat das Problem erkannt, weshalb Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier für heute zu einem Windenergietreffen nach Berlin eingeladen hatte. Es blieb ohne konkretes Ergebnis. Unser Landeskorrespondent in Schleswig-Holstein, Johannes Kulms, berichtet aus dem hohen Norden, der früher ja mal als Vorreiter der Windenergie galt.
Der Mann war im Wahlkampf und erfand, Windenergie gebe es nun genug in Schleswig-Holstein. Erst einmal müssten nun die Netze ausgebaut werden.
Solange wir diese Probleme nicht gelöst haben, ist jede weitere Windkraftanlage in Schleswig-Holstein wirtschaftlicher und ökologischer Unsinn. Und deswegen werden wir in diesem Bereich eine klare Kurswende in Schleswig-Holstein durchsetzen, meine Damen und Herren.
Auch dank dieser Kurswende ist der CDU-Mann Daniel Günther seit 2 Jahren Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Die von ihm angeführte Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP hat den Ausbau der Windkraft praktisch zum Stillstand kommen lassen. Das scheint der Definition der Koalition zu entsprechen, wie man, Zitat, das Ökologische und das Ökonomische versöhnt. 2018 ist die Zahl der Windräder sogar erstmals unter das Vorjahrsniveau gesunken. In der ersten Jahreshälfte 2019 sind ganze 2 neue Anlagen in Schleswig-Holstein errichtet worden, heißt es in Medienberichten. Eine Zahl, die das Energieministerium in Kiel weder dementieren noch bestätigen kann. Die Genehmigungsverfahren seien sehr langwierig geworden und die Anforderungen teilweise deutlich überhöht, findet Hans-Günther Lüth, seit Mitte der 90er Jahre Windkraftingenieur mit Büro in Wiemersdorf.
Wenn ich an unsere erste Genehmigung zurückdenke, die hat kein Vierteljahr gedauert. Heute sind mehrere Jahre keine Seltenheit.
Wie auch anderswo in Deutschland wird auch in Schleswig-Holstein der Ausbau der Windkraft durch den Arten- und Naturschutz gebremst. Zudem würden die Behörden leider nur sehr langsam arbeiten und immer wieder neue Forderungen stellen, so Lüths Eindruck. Und dann sei da noch die Politik der Jamaika-Koalition in Kiel. Denn wie im Wahlkampf von Daniel Günther versprochen, wird die Standortplanung noch einmal überarbeitet. CDU, Grüne und FDP haben größere Abstände zu Wohnsiedlungen vereinbart. Doch die neuen Regelungen sind frühestens zum Ende des nächsten Jahres fertig, weil tausende Einwände vorliegen. Solange hat die Landesregierung ein Moratorium verhängt. Das heißt, neue Windkraftanlagen sind nur mit einer Ausnahmegenehmigung möglich. Von denen sind zwar bereits 125 erteilt worden, doch nur die wenigsten haben auch zu der Errichtung einer neuen Anlage geführt, weiß auch Projektierer Hans-Günther Lüth. Mit der jetzigen Situation sei Daniel Günther keiner Seite gerecht geworden, findet er.
Die Windkraftgegner beschweren sich, dass die Abstände immer noch nicht groß genug sind. Die Windkraftbranche hat er damit ausgebremst, hat bestimmt 1,5 Jahre Verzug nochmal in das ganze Verfahren reingebracht.
An einer neuen Regionalplanung führt allerdings kein Weg vorbei, hat zumindest das Landesverfassungsgericht 2015 festgestellt und angeordnet, den Wildwuchs der Windräder zwischen Nord- und Ostsee zu beenden. Auch Günthers Vorgänger Thorsten Albig hat sich an dem Thema die Zähne ausgebissen, wie Bernd Voss weiß. Voss ist energiepolitischer Sprecher der Grünen im Kieler Landtag, die bis 2017 noch gemeinsam mit SPD und dem Südschleswigschen Wählerverband SSW regierten. Dass es in einem Bündnis mit FDP und CDU schwerer werden würde, an einem Strang bei der Windkraft zu ziehen, sei ihm schon im Wahlkampf klar geworden, sagt Bernd Voss.
Naja, die Koalitionsverhandlungen waren gerade in diesem Punkt nicht einfach. Wir haben trotzdem festgelegt in den Koalitionsvereinbarungen, dass wir 10 Gigawatt Onshore bis 2025 umsetzen und dass wir darauf die Planung ausrichten.
Doch dem grünen Politiker ist klar, dass sich Jamaika sputen muss, um diese Ziele zu erreichen. Nach mehr als 2 gemeinsamen Jahren müsse die von ihm mitgetragene Regierung nun endlich liefern.
Und das ist für uns, die Kernherausforderung, dass wir mit dem Windenergieausbau vorankommen und zügig vorankommen und auch in der Größenordnung vorankommen, mindestens 200 Windräder im Jahr. Und das ab jetzt. Und sonst wird es schwierig. Sonst wird es schwierig fürs Klima und sonst wird es schwierig für das Klima in der Koalition.
Die erneuerbaren Energien hätten eine große Bedeutung für Schleswig-Holstein. Mehr als 18.000 Jobs gäbe es, rechnet Voss vor. Und die seien in Gefahr, wenn es beim Ausbau der Windkraft nicht vorangehe, wie auch jüngst die Insolvenz des auch in Schleswig-Holstein produzierenden Windanlagenbauers Senvion gezeigt habe. Die CDU als großer Bremser, ausgerechnet im so hohen windreichen Norden?
Das ist Quatsch,
sagt Klaus-Christian Clausen. Er beschäftigt sich als rechtspolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion auch mit der neuen Planung für die Windenergieflächen.
Wir bremsen das Ganze nicht, sondern wir wollen das Ganze rechtssicher gespalten. Wir wollen die Bevölkerung mitnehmen. Wir wollen, dass diese Energiewende gelingt. Es nützt nichts, laut zu schreien und zu protestieren. Wir als CDU sind immer die Partei der praktischen Vernunft.
Am wichtigsten sei es, weiterhin die Netze auszubauen, um den ganzen Windstrom aus Schleswig-Holstein weiterzuleiten in den Süden. Dorthin, wo es beim Netzausbau bekanntlich besonders hakt. Und wenn die neue Regionalplanung Ende kommenden Jahres fertig sei, herrsche Rechtssicherheit. Und der Windkraftausbau werde wieder Fahrt aufnehmen, verspricht Clausen.
Es dauert aber auch seine Zeit. Da geht aber auch dann Präzision vor Geschwindigkeit.
Manche Uhren gehen eben anders. Das weiß auch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Schäuble hat beim Werkstattgespräch der CDU diese Woche in Berlin konkrete Schritte in der Klimapolitik gefordert. Lieber ein nicht perfekter Schritt in eine konkrete Richtung, anstatt auf der Suche nach der perfekten Lösung gar nicht zu machen, so Schäuble.
Also second best ist allemal besser als nothing.
Noch ist sein Wort nicht ganz bis in den Norden vorgedrungen.
Johannes Kulms aus Kiel darüber, warum der Ausbau der Windenergie stehen geblieben ist.
Nach Maßgabe der Dinge so, dass im Norden der Wind besser weht als im Süden.
Wie grün sind eigentlich Landesregierungen, an denen die Grünen beteiligt sind, fragte sich im letzten Beitrag Johannes Kulms in Kiel, wo die Grünen kleiner Koalitionspartner sind. In Baden-Württemberg stellen die Grünen seit 2011 sogar den Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Kretschmanns Glaubwürdigkeit hat in Klima- und Umweltschutzkreisen nun bereits gelitten, weil er sich seit dem Skandal um den Abgasbetrug durch die deutsche Autoindustrie beharrlich weigert, etwas zu unternehmen, was die Daimler AG in Stuttgart missbilligen könnte. Doch nicht nur in Sachen Diesel, Feinstaub und Stadtluft, sondern insgesamt sind die Themen Umwelt und Klimawandel wichtiger geworden. Und es könnte sein, dass der erste grüne Ministerpräsident der Republik eines Tages nicht mehr grün genug ist. Uschi Götz berichtet aus Stuttgart.
Ja, schönen guten Tag.
Ja, das Wetter ist gut, Ihre Laune müsste eigentlich auch gut sein.
Es geht Neckar abwärts. Auf einem Schiff gibt Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Winfried Kretschmann ein Sommerinterview. Der SWR-Kollege fragt den Regierungschef, wie schwer es ihm fallen würde, bei der nächsten Landtagswahl nicht mehr anzutreten.
Ja, ob ich noch mal antrete, entscheide ich jetzt im Sommer. Denk darüber noch mal gründlich nach. Das ist natürlich auch eine Frage von strategischen Entscheiden. Aber letztlich müssen Sie solch eine Frage persönlich entscheiden. Jedenfalls in meinem Alter. Aber sagen wir mal so, man muss schon mit mir rechnen. Aber entschieden bin ich noch nicht, auch innerlich nicht. Das ist schon ernst gemeint.
Seit ein paar Tagen ist der Regierungschef aus seinem Urlaub in Griechenland zurück. Jetzt wird mit Spannung auf seine Entscheidung gewartet. Bei der nächsten Landtagswahl im Frühjahr 2021 ist Kretschmann 72 Jahre alt. Längst hat er als erster grüner Ministerpräsident Deutschlands Geschichte geschrieben. Im eigenen Bundesland ist der gläubige Katholik hoch angesehen. Umfragen sehen ihn bundesweit als den beliebtesten Ministerpräsidenten aller Länder. Doch nach 8 Amtsjahren drohen Kretschmann nun wesentlich mehr Turbulenzen als bislang. Für Zündstoff sorgt ausgerechnet der Junior-Koalitionspartner CDU. Vor der Sommerpause haben die Christdemokraten die 54-jährige Kultusministerin Susanne Eisenmann zu ihrer Spitzenkandidatin für die Landtagswahl 2021 gewählt. Ihre Bewerbungsrede nutzte Eisenmann auch dazu, Kretschmann als müden Politiker zu beschreiben.
Wegen kraftloser Politik ohne Zukunftsvision, die heute in der Staatskanzlei prägend ist. Dass die Herausforderungen von übermorgen manchmal weniger einen philosophierenden Landesvater, sondern vielmehr kraftvolle und gestaltungswillige Handschrift braucht. Darin liegt die Zukunft.
Kretschmann hatte gewarnt, 1,5 Jahre vor der Landtagswahl mit dem Wahlkampf zu beginnen. CDU-Generalsekretär Manuel Hagel ignorierte die Bitte und stimmte mit scharfen Tönen auf die kommende Zeit ein.
Und ich sage es auch als Jäger, auch die politische Schonzeit für Winfried Kretschmann, die endet mit diesem Tag, liebe Freundinnen und Freunde.
Hagels konkrete Aufforderung an seine Partei.
Liebe Freundinnen und Freunde, wir müssen diese Grüne endlich aktiver stellen. Es reicht nicht, einfach nur zu fordern, sondern das muss endlich auch geliefert werden. Gerade beim Thema Klimaschutz müssen endlich Lösungswege aufgezeigt werden. Es reicht nicht, wenn die Grüne uns jeden Tag in den Medien nur ein Problem beschreiben.
Bislang hat Kretschmann den Spagat zwischen grünen Positionen und den Forderungen der baden-württembergischen Wirtschaft ausweichlich seiner Beliebtheitswerte gut gemeistert. Kritiker werfen ihm allerdings vor, er fahre einen Schmusekurs mit der heimischen Automobilwirtschaft. Verlässt er diesen Kurs, dürften sich eher konservative Wähler von den Grünen abwenden und wieder CDU wählen. Das zumindest ist das Kalkül der Christdemokraten. So verteidigt Kretschmann tapfer die Subvention von Dieselkraftstoff an der Zapfsäule, bekennt sich als Dieselfahrer und wehrt sich gegen weitere Fahrverbote, in diesem Fall für Euro 5 Dieselfahrzeuge in Stuttgart. Seine Partei fährt diesen Kurs zähneknirschend mit. Schließlich verdanken nicht wenige Abgeordnete ihr Direktmandat dem Wahlkampfslogan Grün wählen für Kretschmann. Lediglich Verkehrsminister Winfried Herrmann bietet Kretschmann immer wieder einmal Paroli. Anfang des Jahres musste Herrmann sich vorwerfen lassen, er verzögere mit Absicht die Umsetzung eines Luftreinhaltepakets, um so auch ein Dieselfahrverbot für Fahrzeuge der Abgasnorm 5 zu erreichen. Die CDU tobte, Kretschmann entzog in der Folge seinem Parteifreund die Steuerung einer entsprechenden Arbeitsgruppe in Sachen Luftreinhaltung. Der frühere Lehrer Kretschmann war den Grünen in Baden-Württemberg bislang Programm genug. Doch seitdem Klimapolitik tatsächlich in der ganzen Republik ernst genommen wird und auch die Grünen von Klimaschützern stärker unter Druck gesetzt werden, wird Kretschmann seinen zweigleisigen Kurs nicht mehr lange halten können.
Auf Kerosin, 30 Euro Stuttgart, Berlin, wo bleibt die Steuer auf Kerosin?
Auch in Baden-Württemberg gehen die Jungen auf die Straße. Kretschmann lobt die Proteste zwar, kritisiert jedoch, dass die Aktivisten von Fridays for Future in der Schulzeit demonstrieren. Dies könne keine Dauerveranstaltung sein, so der Regierungschef. Die Jungen sind enttäuscht. Bei einem Gespräch mit dem grünen Politiker fühlten sie sich zugetextet. Doch Widerstand wächst auch an anderer Stelle. Für diesen Freitag rufen die Forstkammer Baden-Württemberg und die AG Wald zur Demonstration in Stuttgart auf.
Es geht nicht um die Rettung der Förster oder um die Rettung der Waldbesitzer oder wie auch immer. Es geht um die Rettung der Wälder. Und Wälder sind systemrelevant, wenn es darum geht, den Klimawandel einzudämmen.
Sagt Dietmar Hellmann von der Forstbetriebsleitung Schwarzach und Mitglied der AG Wald. Auch die Wirtschaft im Land schwächelt immer mehr. In Kürze soll es deshalb einen Krisengipfel geben. Bei den heimischen Autobauern läuft der Transformationsprozess nicht rund. Die Folgen sind zunehmend spürbar. Wirtschaftskrise, Klimakaos und dazu noch einen rebellischen Koalitionspartner. Kretschmann ist jetzt als Krisenmanager gefragt. Gäbe es eine Nachfolgerin, einen Nachfolger, er würde gehen. So viel weiß man. Doch es gilt weit und breit niemand als geeignet, der in die Schuhe von Kretschmann passen könnte. Also wird er wohl bleiben. In dieser Woche feierte der frühere CDU-Ministerpräsident Erwin Teufel seinen 80. Geburtstag. Bei einer Festrede gestern Abend ließ Dudes-Freund Kretschmann kurz durchschimmern, wie sehr das Amt ihn fordert.
Als ich dich nach meiner Wahl 2011 daheim besucht habe, sagtest du zu mir, 14 Jahre Ministerpräsident, 14 Jahre Schlafdefizit. Ich habe es bisher nur auf 8 Jahre Schlafdefizit gebracht und bin als Biologe immer wieder erstaunt darüber, was der Körper so alles mitmacht und aushält.
Der Ministerpräsident ist müde. Unsere Landeskorrespondentin Uschi Götz war das aus Stuttgart.
Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg fährt einen Daimler Basta.
Lange und nachdenkliche Beiträge über deutsche Ost-West-Verhältnisse waren zuletzt in den Medien zu lesen und zu hören. Hauptgrund: die Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg vergangenen Sonntag und die noch bevorstehende Wahl in Thüringen im Oktober. Nun waren die Wahlergebnisse am Wochenende nicht ganz so, dass man von einer Zeitenwende reden müsste. Doch haben die Resultate für die AfD erneut nahegelegt, dass insbesondere ostdeutsche Männer mittleren Alters großenteils anfällig sind für rechtsnationales und rechtsextremes Gedankengut. Der Soziologe Wolfgang Engler hat schon zu DDR-Zeiten an Ostberliner Hochschulen gearbeitet. Bis 2017 war er dann Rektor der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Seit Jahrzehnten befasst er sich mit der Frage einer ostdeutschen Identität, prägte auch früh die These, dass die Umbrüche der 90er Jahre die Ostdeutschen zu einer Avantgarde gemacht hätten. Sie hätten nun die Erfahrungen, die vielen im Westen noch bevorstünden. Wolfgang Engler habe ich gefragt, ob sich der Osten auch bei den jüngsten Wahlen als Avantgarde herausgestellt habe.
Ja, aber würde ich sagen, also einerseits haben natürlich auch, wenn man so Wahlen, die letzte Bundestagswahl mal haben in absoluten Zahlen mehr Westdeutsche als Ostdeutsche die AfD gewählt. Aber natürlich ist es das Phänomen stärker im Osten. Und die Frage wäre, ja, weist da der Osten im Westen den Weg? Ein Stückchen des Weges vielleicht schon, aber mein Eindruck ist, dass die Gesellschaft und vor allem die Mitte der Gesellschaft im Westen deutlich robuster ist als im Osten. Das hat viel mit Wanderungsbewegungen zu tun, auch mit der Vorgeschichte, alte Bundesrepublik DDR, ob eine solche Mitte halbwegs solvent ist, ob sie belastbar ist. Da ist die Mitte sehr viel verwundbarer im Osten und das ist ein Teil der Erklärung des Erfolgs der AfD. Aber generell muss man auch sagen, Die neue Rechte ist überhaupt im Wesentlichen kein ostdeutsches Phänomen, auch kein deutsches Phänomen. Diese Rechtsverschiebung im politischen Spektrum sehen wir seit Jahren. Wir sehen sie in den Vereinigten Staaten, in Großbritannien. Es gibt nur Orte, Gegenden, Länder, Landstriche, wo sich dieses Problem stärker und verschärfter zeigt. Und dazu gehört der Osten Deutschlands.
Nun haben ja Wahlanalytiker ohnehin darauf hingewiesen, dass der Osten natürlich keine Einheit sei. Also dass etwa der Unterschied zwischen Nord und Süd in ganz Deutschland bei den AfD-Wählerprozenten ebenfalls erheblich sei.
Ja, der Osten ist different in sich. Das merkt man jetzt beispielsweise auch, wenn man mal genauer sich die politische Karte der Wahlen in Brandenburg und Sachsen anschaut. Da könnte man eine Vertikale durchziehen und würde sehen, ja mein Gott, im Osten von Brandenburg, im Osten von Sachsen ist die AfD nochmal erheblich stärker als jeweils im Westen des Landes. Was, wenn man diesen Gegenden ein bisschen vertrauter ist, sich dann relativ leicht dadurch erklärt, weil die eigentlichen Problemgebiete dann wieder im Osten dieser Länder liegen. Aber da gibt es Differenzen, wenn sie nach Jena kommen, wenn sie nach Erfurt kommen, wenn sie nach Leipzig kommen, läuft die Debatte schon ein wenig anders, als wenn sie zum Beispiel in die Lausitz kommen.
Nun ist doch aber im Großen und Ganzen die Arbeitslosigkeit auch im Osten zurückgedrängt. Also man kann in vielen Teilen des Ostens inzwischen auch von Vollbeschäftigung sprechen. Und der Verlust der Arbeit, von dem Sie ja gesagt haben, dass er die frühere DDR-Bevölkerung in den 90er Jahren so sehr erschüttert habe, der ist ja nun ein Weilchen her. Und die Statistiken sagen uns sogar, dass auch die AfD-Wähler mit ihrer eigenen finanziellen, materiellen Lage eigentlich ganz zufrieden sind. Warum spürt man diese Zufriedenheit dann nicht in den Wahlergebnissen?
Ja, da sprechen Sie ein wirklich interessantes Thema an. Die Frage weist schon darauf hin, dass dieses Phänomen der neuen Rechten, der Osten Deutschlands, seine Erklärung nicht und heutzutage vielleicht nicht mal in erster Linie anhand der ökonomischen Daten findet. Interessant ist ja, dass es, Sie sagen es zu Recht, die Arbeitslosigkeit ist zurückgegangen. Teilweise prosperieren manche Gegenden auch im Osten. Die Infrastrukturen sind im Zustand teilweise besser als im Westen. Straßen, Häuser, ganze Städte sind rekonstruiert worden, Grund zur Freude. Dann fragen sich eigentlich wenige Beobachter, da schließt sich offenbar die Lücke einen Teil, aber politisch klafft es wie nie zuvor. Der Osten wird teilweise blau und der Westen grün. Wie erklärt man sich das? Und in der Tat nicht unmittelbar mit den ökonomischen Zuständen, sondern nach meinem Eindruck mit dessen Spätfolgen. Also wenn Sie sich noch einmal das Beben der ersten Hälfte der 90er Jahre mit ökonomischem Kahlschlag vor die Augen führen, dann sind die Folgen davon, treten sozusagen zeitverzögert an. Die Folgen sind soziale Art, kulturelle Art, die Lebensweise betreffend. Dafür gibt es einen Sammelbegriff, der jetzt in den letzten Wochen und Monaten zu Recht nach vorne gekommen ist, den Begriff der Struktur. Das Leben braucht Struktur und das neoliberale Dogma schlechthin, soziale Integration ist ökonomische Integration, hat sich verheerend ausgewirkt. Da, wo der wirtschaftliche Fortschritt nicht recht hinkam oder einen Bogen über bestimmte Landstriche machte, da dünnte das alles, was man mit Strukturen nennen kann, aus. Verkehrlich, Schulen, weiterführende Bildungseinrichtungen, Verkaufsgelegenheiten, Geselle, wo man Geselligkeit haben kann, die Anbindung an den nächsten größeren Ort. Da wird das Leben in einer Weise entblößt, zuzüglich der Tatsache, dass dann natürlich Leute, vor allem die Jüngeren, sagen, hier nicht. Hier kann man nicht leben, hier kann man keine Ausbildung machen, hier kann man nicht studieren, hat man keine Arbeit, gehen die auch noch weg. Dann gehen in der Tat die jungen Mobileren weg, dann gehen vor allem junge Frauen weg. Dann gibt es eine Tendenz zur Vermännlichung, zur Überalterung. Und dann sagt man sich, ja so what, was ist das hier für ein Leben? Selbst wenn ich jetzt Arbeit habe oder wieder Arbeit habe, lohnt es sich außer Haus zu gehen, Kontakt zu haben, die elementaren Angelegenheiten des Alltags, kann ich die irgendwo in der Nähe befriedigen oder ist hier schlicht und einfach Wildnis angesagt? Und das macht die Leute verrückt und das hat nach meinem Eindruck auch dazu geführt, dass das Lieblingsthema der AfD, Zuwanderung, die Migranten, in den Hintergrund trat und sie sich dieses Themas, vor allem also des Frustes, der daraus erwächst, als Lautsprecher angenommen haben und damit erheblichen Erfolg hatten.
Also in vielen Stellungnahmen, die man auch in Reportagen im Radio, im Fernsehen gehört hat, ging es auch ganz stark darum, dass die Leute endlich gesehen werden wollten. Und sie nahmen die Möglichkeit, AfD zu wählen, auch wahr als Möglichkeit, Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Endlich würde mit einem gesprochen, endlich würden alle hingucken in den Osten. Und da fragt man sich doch aber, was ist das für ein Aufmerksamkeitsdefizit auch, das da zur Sprache kommt? Weil wenn man kurz auch nur in die Archive guckt, dann sieht man doch, wie viel Aufmerksamkeit der Frage auch des Strukturwandels im Osten bereits gewidmet worden ist. Und es gibt einen Text von Jens Biski, dem Publizisten, von Anfang der Nullerjahre, in dem er frotzelt, man fragt frage sich, welcher Ossi, wie er schreibt, noch nicht zu seiner Biografie interviewt worden sei.
Ja, das kann man nur bestätigen. Als ich mich Ende der 90er Jahre näher auch noch mal mit der Geschichte des Themas beschäftigt habe, mit der DDR und dann in den 90er Jahren, war mein Eindruck damals auch schon auf dem Forschungsstand blickend, das ist ein überforschtes Gebiet. Und das ist ja, hat sich ja seither noch weiterentwickelt. Und insofern ist das wirklich erläuterungsbedürftig mit dem Aufmerksamkeitsdefizit. Zwei Sachen vielleicht dazu. Zum einen, die Beschäftigung mit dem Osten war lange, bis in die allerjüngste Zeit hinein, da ändert sich das. Und ich finde das eine gute Entwicklung, war lange Zeit westdeutsch dominiert. Das gilt für die Forschungsprozesse, mit denen habe ich mich ein bisschen intensiver beschäftigt. Das gilt für die Medien, das gilt für den politischen Diskurs. Das heißt, die Ostler haben zwar, ich weiß nicht, ob jeder, aber doch sehr viele zur Kenntnis gegeben, was sie mitgeteilt, wie sie das sehen, wie sie das erlebt haben. Aber das geriet dann auch in Zusammenhänge und die Schlussfolgerungen, die daraus gezogen wurden, darin haben sich dann, glaube ich, nicht recht wiedererkannt. Und dass sich das ändert, dass jetzt stärker auch ostdeutsche Stimmen auf all diesen Ebenen, in der Forschung, in den Medien, in der Politik zu Wort kommen, teilweise auch dadurch, dass jetzt doch ein paar Leute nachgewachsen sind, die auch in diesen Institutionen jetzt hinreichend zu Wort kommen, auch gehört werden. Das finde ich ist eine gute und erfreuliche Entwicklung. Und das Zweite, woran es noch immer fehlt, dazu gehört da auch diese Parität der Wahrnehmung und der Berichterstattung, woran es immer noch fehlt, ist dieses, ich glaube, man kann es gar nicht anders sagen, ist dieses Beben der ersten Hälfte der 90er Jahre, dass man das nicht als Anomalie begreift und auch nicht als naturnotwendig begreift, dass das Teil einer gesamtdeutschen Erzählung wird. Die Ostler haben 1989, 90 die Weichen für das gestellt, was dann kam. Und sie waren relativ ungeduldig. Da wurden auch Alternativen beiseite geschoben. Das gehört schon ins Bild gesetzt. Der Ausgangspunkt für das, was kam, für die Wiedervereinigung. Und natürlich auch die Notwendigkeit, dass dann irgendwie ein ökonomischer Aufbau passiert. Das geht alles auf ihre Entscheidung seit dem Herbst 89 zurück. Aber vieles, was dann passiert, gehört in die Rubrik Regiewechsel des ostdeutschen Aufbruchs, westdeutsche Dominanz im Rechtssystem, im Wissenschaftssystem, auf der politischen Ebene und natürlich, was Ökonomie angeht, kompletter Elitenwechsel. Das sind Dinge, die kann man nur begreifen, wenn diese ostdeutsche Erfahrung Teil einer gesamtdeutschen Erzählung wird und auch die Verknüpfung, das Hin und Her zwischen Ost und West, der Meinung, die sich dort gebildet haben, der Prozesse, die im Westen gelaufen sind, die dann wiederum den Osten beeinflusst haben, das steht noch aus. Wir stehen am Anfang, interessanterweise nach 30 Jahren, eines Prozesses, in dem diese Erfahrung Teil einer gesamtdeutschen Erfahrung wird.
Und das Gespräch mit dem Berliner Soziologen Wolfgang Engler haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Es ist nicht überliefert, ob Helmut Kohl zu Wendezeiten geahnt hat, wie lange das Thema Bevormundung zwischen Ost und West noch eine Rolle spielen würde. Mit seinen Worten für die Ewigkeit jedenfalls geht unser DLF-Magazin heute zu Ende. Nachhören und teilweise auch nachlesen können Sie die Sendung auch online unter deutschlandfunk.de. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Ulrike Winkelmann. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.